Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Wir blicken zurück. Was ist in den vergangenen Wochen passiert? Da gab es ja unter anderem Zahlen der Landesbanken, aber auch eine Riesensause. Die Commerzbank ist zurück in den DAX, hat das sehr begeistert, insbesondere auf Social Media gefeiert. Da fragen wir uns doch auch mal eigentlich zu Recht. Und ja, es gab Meldungen bei uns, auch Geschichten über das drohende Aus des Kernbankenprojekts von den 7 Sparda-Banken mit Sopra Financial Technology. Wir sprechen auch über N26, die ihren Chief Banking Officer verloren haben. Der verlässt das Unternehmen. Und der Blick nach vorne geht in den Bereich Baufinanzierung. Da fürchten wir doch, dass die Rückgänge, die wir im Moment im Neugeschäftsvolumen sehen und jetzt in den kommenden Monaten durchaus 60-70% zum Vorjahr erreichen könnten, nicht ohne Konsequenzen auch für die Strukturen der Banken, Plattformen, Betreiber etc. bleiben dürften. Los geht's. Hallo Bernd.
Hallo Christian.
Ja, der Monatsrückblick ist wieder fällig. Wieder ein Monat um. Was waren so die größten Themen in den abgelaufenen Wochen für dich?
Also ich fand, was nicht zu übersehen war, war die Rückkehr der Commerzbank in den DAX, oder?
Das war in der Tat nicht zu übersehen, insbesondere wenn man Social-Media-Nutzer war. Da ging es ja ganz schön zur Sache.
Ja, enthusiasmierte Manager, Beschäftigte gingen in den sozialen Netzwerken steil. Ist die Stimmung besser als die Lage, fragt man sich da.
Ja, es war in der Tat, wir haben ja auch ein bisschen, wir haben uns nicht drüber lustig gemacht, aber wir haben es ja mal aufgespießt, dass es schon extrem enthusiastisch war, was die Bank kommuniziert hat. Und da kam ganz schön viel Feedback zurück von unseren Leserinnen und Lesern. Also WhatsApp und E-Mails und schon ganz schön erstaunlich, wie ostentativ das gefeiert wird. Und ich habe auch mal nachgeschaut, die Commerzbank ist ja 2018 aus dem DAX abgestiegen. Damals ist sie mit einem Kurs von 69 raus. Und jetzt ist sie mit ungefähr 10,76 wieder reingekommen in den DAX. Also allzu viel hat sich da nicht getan. Der DAX ist im gleichen Zeitraum mehr als doppelt so stark gestiegen wie die Commerzbank-Aktie. Also kann man schon sagen, die Rückkehr in den DAX. Klar, die haben wieder hohe Gewinne. Klar, da ist der Aktienkurs auch wieder gestiegen. Aber die Rückkehr verdanken sie doch eher der Erweiterung von 30 auf 40 Werte und dem Ausscheiden von Linde, anstatt jetzt dem eigenen dramatischen Gewinn- und Kursanstieg so in den letzten Jahren.
Ja, man kann ja auch den Bogen noch weiterspannen und anmerken, dass das Niveau von 69, mit dem die Commerzbank aus dem DAX gegangen ist, nach 2 Kapitalschritten.
Genau, das war vor 10 Jahren, hat man ja den letzten großen Kapitalschnitt gemacht. Also der Höchstkurs der Commerzbank, der lag mal bei über 200 Euro. Und da sehen natürlich jetzt die aktuellen 11,50 Euro ein bisschen anders aus. Ja, will man wahrscheinlich aus Sicht der Bank auch nicht mehr hören. Früher war alles anders. Aber ich glaube, man kann sagen, die Aktionäre haben noch nicht viel von diesem Comeback gehabt. Da gab es zweimal läppische 20 Cent Dividende die letzten 10 Jahre. Jetzt ist ja wieder eine Dividende angekündigt. Aber man feiert schon, bevor es jetzt für Aktionäre mal wieder richtig Rückflüsse gibt. Also ich hoffe mal, da passiert jetzt die kommenden Monate nichts. Dann muss man sich vermutlich vorhalten lassen, naja, am Jubeln waren sie schon wieder bei der DAX-Rückkehr. Aber man kann natürlich auch sagen, meine Güte, die Journalisten, immer was, wollen sie immer schlimm, was zu meckern haben, ganz schlechte schlimm. Laune. Freut euch doch mal mit der Commerzbank, ja, dass sie wieder zurück im DAX sind.
Sagen kann, das hat der aber gut gemacht. Und immerhin lieber die Commerzbank im DAX als Wirecard. Ne?
Das stimmt. Es war natürlich damals auch wirklich ein ziemlicher Schlag, wenn man sagt, man muss den Platz im DAX räumen und dann kommt diese Emporkömmlinge aus Aschheim in den DAX rein. Aber gut. Ja, dann lass uns doch über noch positivere Dinge als dem DAX-Comeback sprechen. Lass uns über Landesbanken sprechen. Die haben ja jetzt mittlerweile fast alle ihre Ergebnisse schon veröffentlicht oder zumindest sogar schon vorab mal durchblicken lassen, wie es gelaufen ist im Falle der Bayern LB. Wie fällt denn da so dein Fazit aus? NordLB, LBBW, Helabar, wie sind die Zahlen ausgefallen?
Doch, das sieht auf den ersten Blick alles sehr erfreulich aus. Also Bayern NB und LBBW haben jeweils Milliardengewinne gezeigt. Das war man ja zuletzt auch nicht so oft gewohnt aus dem Landesbankensektor. Die Hellerbar ist jetzt am Donnerstag gefolgt mit einem Vorschlaggewinn von 600 Millionen. Sieht optisch dann natürlich so aus, als würde sie da hinterherhinken. Ist sicherlich auch so, aber man muss natürlich auch beachten, dass bei LBBW und Bayern LB fette Einmalerträge hinzugekommen sind. Also im Fall der LBBW allein 1 Milliarde Badwill aus der Übernahme der Berlin Hüb, was ja schon mal stramm ist und dem Volumen nach schon fast vergleichbar mit dem Preis, den die LBBW für die Berlin Hüb hingeblättert hat. Und bei und die Bayern LB hat es auch nur dank Verkäufen von Immobilien in der Münchner Innenstadt im Volumen von 300 Millionen über die Milliardengrenze geschafft. Von daher ist der Abstand so groß nicht. Außerdem muss man auch beachten, dass die Hellerbay auch schon seit einiger Zeit ein Großprojekt fährt mit der Modernisierung ihres Kernbankensystems, was natürlich für Aufwand sorgt und dann das Ergebnis auch entsprechend belastet.
Du warst, glaube ich, bei allen Bilanzpressekonferenzen dabei. Wo war denn die Stimmung am besten?
Also ja, Bayern LB steht ja noch aus. Die Stimmung war bei der LBBW, schien mir das Management weniger unangenehme Fragen zu bekommen, was aber vielleicht auch dem Umstand geschuldet ist, dass man da ein 1,8 Milliarden sind das. Das ist ja also Rekordergebnis für die LBBW sowieso. Das dürfte auch das beste Ergebnis sein, was eine Landesbank in diesem Jahr vorlegt. Und man müsste mal in die Archive steigen, ob es nicht auch eins der höchsten Ergebnisse ist, die eine Landesbank jemals vorgelegt hat. Also da kommt man natürlich schnell in den Wald, weil man früher auch gern noch nach HGB bilanziert hat. Aber die WestLB hat ja womöglich auch wegen Cum-Ex-Geschichten, die ja nachher rauskamen, aber die hat ja auch früher ganz hohe Ergebnisse gezeigt. Das müsste man halt nochmal klären. Aber natürlich hat da die LBBW erstmal Oberwasser gehabt. Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass Hela war zum Beispiel, was ihre Risiken im Immobiliensektor beispielsweise angeht, weitaus auskunftsfreudiger war und detailliert dargelegt hat, wie die Ratingklassen aussehen und die Exposure. Da war die LBBW ein bisschen geiziger.
Welche Rolle hat die Zinswende gespielt für die Ergebnisse? War das wie beispielsweise bei der Commerzbank der Klicker, dass die Gewinne deutlich anziehen?
Das Zinsergebnis ist jeweils deutlich angezogen, aber vielleicht nicht unbedingt aus den Gründen, die man als Außenstehender vermutet hätte. Zum Beispiel war es bei der LBBW so, dass es weniger das Einlagengeschäft war, sondern das Kreditgeschäft, was das Zinsergebnis stark geschönt hat. Und zwar kommt das daher, weil zum einen Einnahmen aus den TLTRO-Geschäften weggefallen sind, aber auch Vorfälligkeitsentschädigungen. Also die LBBW hat es auch mehr über eine Ausweitung des Kreditvolumens dargestellt, dass es ins Ergebnis gestiegen ist. Das fand ich ganz interessant. Aber es gibt ja auch Banken, die eigentlich überhaupt nicht von der Zinswende in ihrem Zinsergebnis so richtig profitieren können, oder?
Ja, ist interessant. Tatsächlich, wir hatten jetzt die Zahlen schon mal gesehen von der Deutschen Santander. Das ist ja schon eine Sache, eine Rendite, eine ziemliche Gewinnmaschine seit Jahren, führt eigentlich so ein unauffälliges Dasein. Santander ist aber doch unter den größeren Privatbanken in Deutschland. Ich glaube, was die Kundenzahl angeht, auch definitiv in den Top 10. Da geht der Gewinn leicht zurück und wird auch ein Gewinnrückgang für dieses Jahr prognostiziert. Genau das gleiche bei der Deutschen Pfandbriefbank, PBB. Die hat ja, wir nehmen es heute am Donnerstag auf, heute Zahlen auch präsentiert. Und auch da leichter Rückgang des operativen Gewinns und ein erneuter Gewinnrückgang für das laufende Jahr vorhergesagt. Und in beiden Fällen hat das eigentlich die gleichen Gründe, trotz völlig unterschiedlicher Geschäftsfelder. Die einen Gewerbeimmobilien, die anderen Retail. Es ist einfach die Art der Refinanzierung, die da eine große Rolle spielt. Also die Banken, die sie in den all den Jahren ganz viele Einlagen aufgetürmt haben. Das waren natürlich immer die Gelackmeierten, als wir Null- und Negativzinsen hatten. So nach dem Motto, Gott, oh Gott, die Einlagen, was soll man eigentlich damit, wenn wir es nicht vernünftig als Kredite ausreichen können? Die haben natürlich jetzt extrem niedrig verzinst, tolle Einlagen herumliegen, profitieren stark von der Zinswende. Santander, Pfandbriefbank, PBB sind allerdings Institute, die immer noch signifikante Teile ihres Finanzierungsbedarfs über Anleihen oder Pfandbriefe refinanzieren. Und das bedeutet natürlich, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt, dass mir sofort auch die Zinskosten durch die Decke gehen versus den Zinskosten, die ich früher in den extrem Niedrigzinsen gehabt habe. Und das sorgt dann dafür, dass man unter Umständen am schlechten Ende dieser Gleichung steht. Das, bei der Santander ist es beispielsweise so, dass der Durchschnittszins, den man auf den ausstehenden Darlehen hat, die man vereinnahmt, sogar ein ganz kleines bisschen gesunken ist im abgelaufenen Jahr, aber natürlich die Zinskosten stark gestiegen sind. Ja, die haben sich, glaube ich, mehr als verfünffacht bei der Santander. Und das ist natürlich blöd, wenn mir sozusagen das, was ich vereinnahme, sich kaum verändert, aber die Zinskosten steigen, ja, dann gerät mein Ergebnis schon mal unter Druck. Pfandbriefbank, ganz ähnliche Entwicklung.
Ich glaube, bei der Pfandbriefbank kommt noch hinzu, dass sie auch ihr Zinsrisiko abgesichert hat, ne, und dann in dem Niedrigzinsumfeld relativ gut durchkam und jetzt nach der Zinswende dann relativ ein bisschen hinterherhinkt.
Genau, die große Unbekannte auch, in welchem Umfang wurden Zinssicherungsgeschäfte getätigt. Da werden wir in den kommenden Wochen, wenn die Geschäftsberichte insbesondere vieler Sparkassen und Genossenschaftsbanken kommen, schauen wir auch drauf und gucken mal, könnte durchaus sein, dass es da die eine oder andere positive oder negative Überraschung gibt, weil ich glaube, die Zinswende, die war ja so fulminant und so radikal, also das waren ja Stresstestannahmen, dieser Zinsanstieg noch über die Stresstestannahmen hinaus, was da passiert ist und sie steigen weiter, darf man gespannt sein.
Zumindest kann man feststellen, dass wenn jetzt, nachdem die großen Sparkassenregionalverbände und der BVR-Zahlen vorgelegt haben und insgesamt Wertpapierabschreibungen über 12 Milliarden, dass da das Zinsrisikoabsicherungsmanagement nicht ganz so ausgeprägt war wie vielleicht bei der Pfandbriefbank.
Absolut.
Aber ich meine, der Commerzbank ist die Rückkehr in den DAX geglückt, aber es gibt ja auch Sachen, die nicht glücken. Was sind denn so die größten, schönsten Fails der letzten Wochen gewesen?
Ja, kommen wir wieder zum Thema. Journalisten lieben ja angeblich schlechte Nachrichten. Nein, was hatten wir an Problemen? Wir hatten beispielsweise im Geschäftsbericht von Soprasteria, dem französischen Unternehmen, den Hinweis entdeckt, dass die Versuche der 7 Sparda-Banken, die mit Sopra Financial Technology zusammenarbeiten, ein neues Kernbankensystem zu installieren, erstmal auf Eis gelegt worden sind. Suspended heißt der Begriff. Und ja, da hatte man ja 2019 sich zusammengeschlossen. Bisschen Bankengeschichte, die alte Sparda-Datenverarbeitung und Soprasteria. Und die Sparda-Banken hat man ein Joint Venture gemacht, hatte große Pläne, Verträge bis 2032. Man wollte auch andere Kunden als Kunden für die IT-Dienstleistungen gewinnen, aber man hat schon in den vergangenen Jahren in den Sparda-Geschäftsberichten hier 1 Million, da 1 Million, hier extra Aufwendung, da verzögert sich was, hat man schon gemerkt, es knirscht, hatten wir auch drüber geschrieben. Und jetzt, muss man sagen, steht das ganze Projekt offenbar in Frage und steht auch explizit im Geschäftsbericht drin, dass man erwägt, das Ganze auf einen Drittanbieter zu übertragen und ist die faktische Spaltung der Sparda-Banken. 4 sind ja zu Atruvia 2019 gegangen. Der Rest hat das hier mit Soprasteria gemacht. Muss man mal schauen, ob die wieder aufgehoben wird und zurück zu Atruvia kehren, die 7. Das wäre jetzt unser persönlicher Tipp. Das wäre zumindest total plausibel, dass die wieder zu Atruvia kommen.
Das hatten wir ja nicht wir entdeckt, sondern du, um das nochmal zum Protokoll zu geben. Aber die Frage drängt sich natürlich auf, wie kostet denn der Spaß, wenn man das jetzt mit Verspätung, wenn die übrigen Banken verspätet auch zu Atruvia stoßen wollen, bleiben sie erstmal auf den Kosten sitzen, die sie vorher jetzt in den letzten Jahren...
Ja, wenn ich das wüsste, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Hinweise an uns haben, was der Spaß kostet, redaktion@finanz-szene.de oder gucken Sie auch in die Notes zum Podcast, da können Sie sich auch anonym bei uns bei Threema melden. Also die Wahrheit ist, man weiß es nicht. Also das ist mit Sicherheit ein Projekt, das einiges an Geld kosten wird. Wir haben ja schon häufiger auch durchaus mal kritisch über die eine oder andere Sparda-Bank geschrieben. Das ist ja doch ein recht, verschworener, verschlossener Haufen, der ungern nach außen kommuniziert, was man so eigentlich macht und was der Kram kostet. Aber die Aufräumarbeiten, die werden schon, die werden wir irgendwann sehen, wahrscheinlich mit einigen Jahren Verzögerung in den Geschäftsberichten. Aber billig wird das Ganze, glaube ich, nicht.
Der Fairness halber muss man anmerken, es wäre nicht das erste IT-Projekt, was scheitert oder knirscht, aber man muss es sich natürlich leisten können.
Nein, ich glaube, das ist in der Tat interessant, die Kernbankenmigration der APO-Bank, die ja den Genossenschaftssektor verlassen hat, Richtung Avaloq, muss man sagen, also leidet ja bis heute noch drunter. Das war im Sommer 2020 wirklich, kann man sagen, katastrophal verlaufen. Viele Kundenzuschriften haben wir da auch bekommen. Jetzt muss man sagen, dieser Versuch, ein alternatives Kernbankensystem zu implementieren, droht auch zu scheitern. Da reiben sich natürlich alle etablierten Anbieter die Hände, weil man immer mit dem Finger zeigen kann, ja, seht ihr Leute, wenn man hier versucht, mal was ganz Neues, Fancyes zu machen, geht möglicherweise schief, ja.
Und ist natürlich auch eine interessante Parallele zur Situation bei der NordLB, die ja auch ein neues Kernbankensystem im Moment installieren will. Und was allerdings nicht allen im Sparkassensektor gefällt, weil es ja auch verbunden ist mit dem Wachstumskurs, den die Landesbank
kostet Geld, ne? kostet erstmal sehr viel, bringt irgendwann wenig.
Kostet viel Geld. Die Kosten sollen offensichtlich auch in gewissem Sinne sozialisiert werden, weil man sagt, man kann ja andere Banken das dann unter anderem Landesbanken noch vertreiben, aber da ist die Begeisterung nicht ganz so groß, aus naheliegenden Gründen, weil wenn man wie die Hellerbar selber sich ein neues System gerade leistet, braucht man keins von außen.
Ich habe, glaube ich, in meiner journalistischen Karriere bestimmt 100 Mal grob geschätzt den Hinweis in Geschäftsberichten gelesen, dass irgendwelche Extrabelastungen aufgrund der Einführung eines neuen Kernbankensystems oder einer neuen IT anfällt. Ich habe aber noch nie in einem Geschäftsbericht die Formulierung gelesen, zumindest nicht wissentlich. Ach, übrigens, unsere Verwaltungskosten sind deutlich gesunken, weil wir jetzt ein ganz tolles, leistungsfähiges IT-System installiert haben. Man hat so einen gewissen Grundverdacht, es wird gerne als notwendige Investition verkauft. Was es aber an Effizienzgewinn bringt, ist häufig, glaube ich, schwer in Zahlen zu fassen oder zumindest zu präzisieren.
Ja. Was man auch selten liest, die Kosten der Einführung eines neuen Kernbankensystems sind weit hinter den Prognosen zurückgeblieben.
Mhm. Bringt mich zum Thema Postbank. Da haben wir kein Wort mehr drüber verloren in den vergangenen Wochen, obwohl auch da die Beschwerden über die Migration der IT zur Deutschen Bank anhalten. Ich muss ja zugeben, was mich wirklich extrem wundert, auch wenn wir jetzt nicht mehr drüber schreiben, aber ich habe es doch jederzeit im Blick. Die haben da die migrierten Kunden auf eine neue App gestellt bei der Postbank und das muss man sich wirklich im Apple App Store mal anschauen. Also 1,2 von 5 Sternen. Die Kunden wüten und pesten herum, weil der Funktionsumfang dieser App extrem beschränkt ist und wie man von der Postbank hört, erst in den kommenden Monaten verbessert werden soll, nach und nach die Features dazukommen. Da muss ich schon zugeben, wie kommt man eigentlich darauf, im Jahr 2023 im Zuge einer Migration den Kunden eine App zuzumuten mit einem extrem beschränkten Leistungsumfang, die auch so vernichtende Kritiken bekommt. Man hört ja immer Digital First und man möchte, dass die Kunden immer mehr digital mit ihrem Handy machen, was für eine Bank toll ist. Und dann stellt die größte Privatkundenbank Deutschlands eine App hin, die dermaßen durchfällt. Jetzt mal jenseits aller anderen Friktionen, die es so gibt. Ich glaube, eine wirklich exzellente, leistungsfähige App, das ist unverhandelbar im Jahr 2023. Irgendwer muss allerdings in dieser Riesenbank gesagt haben, das machen wir jetzt mal so. Und es ist mir völlig schleierhaft, warum und wieso, ja.
Vielleicht hat man sich da ein Big Bang nicht zugetraut. Das Beispiel der APO-Bank mit ihrem Kernbankensystem vor Augen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass die Atruvia hat ja auch eine neue App eingeführt vor 2 Jahren und hatte auch erstmal ziemlich Feuer bekommen in den sozialen Medien, weil sie eben auch erstmal nicht in vollem Umfang startete und bewegte sich dann auch bei der Resonanz oder der Kundenbewertung auf Niveau von Autovermietung beispielsweise.
Das klingt immer so mit den sozialen Medien, aber nur ein Bruchteil der Menschen meldet sich ja wirklich zu Wort, wenn sie sich darum ärgern. Also man kann schon davon ausgehen, wenn es wie in diesem Fall wirklich tausende kritische Rezensionen gibt, dann dürfte die Verärgerung groß sein. Ich glaube allerdings, seinerzeit hatte sich das relativ schnell eingespielt, wieder mit der neuen App. Das ist allerdings auch seinerzeit ein Parallelbetrieb gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben da nicht gesagt, die migrieren, die müssen jetzt sozusagen, sondern ein paar Banken haben das alte Banking offen gelassen. Man hatte das neue, man konnte da sozusagen wählen. Also das war nicht so ein Radikalmanöver, wie das jetzt bei der Postbank bei der Migration gefahren wird. Also muss man echt sagen, Gott, jetzt ist die letzte Welle ist schon wieder 2,5 Monate her. Ende März kommt die nächste. Irgendwie hat man das Gefühl, so richtig ziehen die Bewertungen noch nicht an und scheint es immer noch zu knirschen. Ich glaube, das wären spannende Tage da Ende März, Anfang April.
Absolut. Also wir wollen ja nicht nur meckern, sondern auch über positive Sachen reden. Zum Beispiel über Check24. Die Bank forciert ja mittlerweile das Kreditgeschäft, wie du geschrieben hast, ne?
Richtig. Wir hatten immer schon mal gehört, dass die C24 Bank nicht nur jetzt im Moment Einlagen sammelt und da auch mit Kampfzinsen von sich reden macht, sondern auch das Kreditgeschäft ausbaut. Man findet auf der Webseite einen Hinweis, der C24 Sofortkredit, und ich hörte das immer mal in der Branche raunen. Aber das Lustige ist, es hieß, es wird nur über die Check24, über die Portalseite der Mutter veröffentlicht. Und ich habe da nie ein Angebot gesehen von denen. Also man macht ja mal so, man spielt ja mal rum, Kreditvergleich. Und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass die C24 Bank erst dann ins Spiel kommt, wenn ich da sozusagen schon eine Liste indikativer Zinsen habe. Und dann kommt da irgendwann die Weiche von wegen, oh, wollen Sie es noch günstiger haben vielleicht als dieses Angebot? Dann machen Sie doch mal den digitalen Kontocheck, geben Sie uns mal Zugang zu Ihrem Girokonto. Wir gucken da mal drauf über eine API-Schnittstelle. Und ja, da gucken wir, ob wir Ihnen vielleicht ein günstigeres Angebot unterbreiten. Und das kommt dann von wem? Na, von der C24 Bank. Die grätscht da mal eben von der Seite rein. Und
eine neue Variante des Vertriebs, könnte man sagen.
Oder genau, der Kundenakquise. Wobei man sagen muss, dass Plattformbetreiber auch eigenes Geschäft, das heißt ja, macht ja die Ink lieber auch. Die hat die Interhyp als Tochter und die Interhyp vermittelt ja auch Baufee-Volumen, das von der Ink kommt. Also ist ja jetzt nichts Ehrenrühriges. Und man weiß allerdings, und da gab es auch einiges Branchenfeedback auf unsere Geschichte, dass sie so das Kreditgeschäft ausbauen. Offiziell sagen sie dazu nichts. Also gibt's auch keine Hinweise zum Volumen. Gab's auch einiges Feedback von den Banken, weil man weiß natürlich, Check24 ist ein ganz potenter Player. Ja, Riesen-Marketing-Budgets, Fernsehwerbung, bekannter Markenname. Also wenn die sagen, wir schieben mal was auf die Rampe oder wir machen auch arbeiten da auch mit der eigenen Tochter, das hat Vertriebsmacht. Und wenn man mal schaut, das ist mir erst bei der Recherche aufgefallen, Tagesgeldvergleich, ja, da ist die C24 Bank fast immer oben dabei, Girokontovergleich, bestes Girokonto, C24 Bank. Das wissen wir im Kreditvergleich, da ist die C24 Bank auch eine von den über 40 Akteuren, die verglichen werden und ins Spiel kommen. Also Check24 spielt es schon aggressiv. Was ja im Übrigen auch, was ich immer besonders lustig finde, für das Thema Bilanzen gilt. Wir lieben ja in Bilanzen reinzuschauen und die C24 Bank erstellt keine eigenen Geschäftsberichte mit dem Verweis, wir werden voll konsolidiert. Bei der Check24 GmbH, die Check24 GmbH hat wann ihren letzten testierten Geschäftsbericht im Bundesanzeiger?
Was du hast es mir letztens gesagt, ich glaube 2019, ne?
2017. Also das ist natürlich dann die ganz große Schule zu sagen, wir sind voll konsolidiert in der Mutter und die Mutter hat 5 Jahre nichts veröffentlicht. Ist jetzt für eine Bank, die Einlagengeschäft betreibt, Kreditgeschäft betreibt, schon so eine Sache? Ja. Wir haben das aber nachrecherchiert, haben auch mit denen geklärt. Also in Anführungszeichen legal ist es, ja. Und demnächst kommt da auch ein Abschluss, ein Offenlegungsbericht, einen älteren gibt's auch. Da war das auch mit den Krediten schon zu sehen. Aber auch daran merkt man, Check24 ist immer schon ein sehr aggressiver Akteur gewesen und ich glaube, das überträgt sich jetzt auch auf die C24 Bank. Ich glaube, das ist so eine Bank, die hat noch nicht so richtig extrem viele Kunden, nicht extrem viel Geschäft, wird aber ganz genau beobachtet von vielen Wettbewerbern.
Ja, ist natürlich ein interessanter Ansatz, da im letzten Moment den Fuß in die Tür zu stellen als Plattformbetreiber und gleichzeitig Anbieter. Mich würde mal interessieren, wie da die Resonanz bei den Wettbewerbern ausfällt, die dann eingeladen sind, ihre Konditionen zu stellen und dann zusehen dürfen, wie im Zweifelsfall die C24 Bank den Abschluss macht.
Ich hörte zumindest mal Leuten, aber das ist ja bei sehr vielen Akteuren mit gewisser Preismacht und auch Marktposition so, ja, so wer es durchsetzen kann, der kann es so ungefähr, ja. Also ich will nicht sagen, die diktieren die Preise bei Check24, aber wenn so ein Vergleichsportal einfach mal eine gewisse Marktstellung hat und das gilt ja genauso für Strom und Gas oder sonstige Vergleiche, ja, dann können sich viele einfach nicht leisten, nicht auf der Plattform zu sein irgendwie, ne? Weil es einfach immer noch profitables Geschäft ranschaufelt und ja, allzu kritisch darf man da vermutlich nicht sein. Wobei mir jetzt da auch keine konkreten Hinweise auf Marktanteile vorliegen, aber wir wissen alle, Konsumentenkredite, Ratenkredite, die da vermittelt werden, das ist natürlich ein Geschäft, das, wenn man es ordentlich betreibt, haben wir ja einige Akteure in Deutschland, Targo Bank, Santander etc., dann kann man da richtig, richtig Geld verdienen, ja.
Und es ist natürlich niemand gezwungen, sich zu beteiligen an so einer Plattform. Das stimmt natürlich auch.
Ja, dann bleiben wir ein wenig im Bereich Techbank. Großes Thema die vergangenen Wochen war auch N26, hat den Chief Banking Officer und Vorstand Thomas Große verloren. Ja, er geht, man muss dazu sagen, es gibt ja so ein Kuddelmuddel an Spins, die kursieren, warum er geht. Die Kollegen vom FT und Manager Magazin haben geschrieben, er geht aus persönlichen Gründen, aber auch aus Gründen der Unzufriedenheit mit der Führungsstruktur. Was da jetzt genau stimmt, was welchen Anteil hat, weiß man nicht, müßig drüber zu spekulieren. Aber ich glaube, unterm Strich bleibt der Eindruck, N26 hat mit sehr, sehr vielen Abgängen zu kämpfen in der jüngeren Vergangenheit. Wir haben 20 aufgelistet auf der Seite Und was man ja auch immer wieder vergisst, die haben im Herbst 2021 diese Beschränkung mit den Neukunden bekommen und die ist ja immer noch aktiv. Die BaFin hat die Maßnahmen nicht zurückgenommen, wo man jetzt auch sagt, Mensch, das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her und so eine Neukundenbeschränkung ist ja nun wirklich für eine Bank, die skalieren will, eine richtige Grätsche ins Geschäftsmodell rein. Das muss denen ja wahnsinnig wehtun in einem Markt, in dem die Verhältnisse verteilt werden und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ist aber auch immer traditionell sehr schwierig. Also ich glaube, wenn man eine Auswertung machen würde, dann wären 95% aller Mitteilungen würden persönliche Gründe angeben. Was dann dahinter steht, ist dann nochmal unter Umständen eine ganz andere Geschichte. Wohl ist schwer durchschaubar für Außenstehende, finde ich.
Genau.
Aber die Masse macht's halt. Wenn es dann 20 Stück sind, dann muss man sich schon mal fragen, ob das ja, wie das Governance technisch aussieht, ob das ob da eigentlich alles im Lot ist. Ne?
Oder wie sagte letztens einer, na gut, selbst wenn jemand unglücklich an der grünen Ampel vom Lastwagen überfahren wird, Verlust einer Top-Führungskraft ist nun mal ein Verlust einer Top-Führungskraft in einer exponierten Position. Warum auch immer. Und ja, es dürften keine einfachen Monate für N26 werden.
Ja, zumal wenn es dann ein Compliance-Vorstand ist und man wegen der Compliance ohnehin im Blickfeld der Aufsicht steht.
Ja, was sind denn, um den Blick nach vorne zu richten, die Themen der kommenden Wochen? Wofür willst du unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren?
Ja, also in der nächsten Woche steht ja die Bilanzpressekonferenz des Sparkassen- und Giroverbandes an. Da wird man hoffentlich nochmal eine Gesamtschau bekommen, was das Volumen der Abschreibung aufs Depot A angeht, der deutschen Sparkassen. Und dann im weiteren Verlauf die Bilanzpressekonferenz der Nord-LB wird wahrscheinlich auch interessant, weil es da ja, da ist ja der Elefant im Raum, was den Wachstumskurs der Landesbank angeht, der den übrigen Sparkassenvertretern nicht so
gefällt. Erzähl's noch mal kurz, warum, das war ja auch ein kleiner Scoop bei uns von dir.
Ja, also worüber
wird sich gestritten?
Es geht im Grunde darum, dass ja die Nord-LB, die mit Milliardenbeträgen rekapitalisiert worden ist vor einigen Jahren, mittlerweile einen fröhlichen Wachstumskurs fährt und das haben sich die übrigen Sparkassen, die ja über die Institutssicherungssysteme auch mithaften für die Landesbank, offensichtlich anders vorgestellt. Und da laufen offenbar Konfliktlinien zwischen dem Lager in Hannover, zu dem vermutlich auch die Landesregierung gehört, mit dem grünen Finanzminister, der im Kreditvergabe im Bereich erneuerbare Energien vermutlich nicht schlecht findet, und den Vertretern der Sparkassen, die offensichtlich vor Jahren schon dachten, wir rekapitalisieren die Bank, das ist für uns günstiger, als sie von der Abwicklungsbehörde in Brüssel abwickeln zu lassen. Aber wir sind uns eigentlich stillschweigend einig, dass das Ding auf Sicht runtergefahren oder mehr oder weniger klein gehalten wird. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer da, dass man eben nicht genau weiß oder dass unterschiedlich interpretiert wird, was eigentlich damals vertraglich vereinbart wurde.
Undank ist der Weltlohn. Da rekapitalisiert man die Bank und dann fängt es an, einem wieder Konkurrenz zu machen in dem eigenen Geschäft.
Was sind für dich die Themen der nächsten Wochen?
Ich glaube, das Thema Baufinanzierung wird uns noch beschäftigen in den kommenden Wochen. Ich glaube, das ist wirklich auch der Elefant im Raum, im Kreditgeschäft, Neugeschäft bei ganz vielen Banken. Wir hatten jetzt letztens die allerneuesten Zahlen gesehen, 12,7 Milliarden Euro Neugeschäft im Januar. Das ist der 8. Monat mit Rückgängen in Folge und wir kommen hier von einem Niveau noch vor einem Jahr, Februar, März. Da waren wir über 30 Milliarden Euro Neuvolumen. Das heißt also, wir reden jetzt langsam im Jahresvergleich über Rückgänge von 50%, 60%, 70%. Und ich glaube, man braucht jetzt nicht studiert haben für die Erkenntnis, dass diese ganze Baufinanzierungsbranche, die Plattformen und die entsprechenden Abteilungen in den Banken Kapazitäten aufgebaut haben für diesen Megaboom, den es jahrelang gab und wo man auch im Wettbewerb schnell sein musste mit den Zusagen. Und wenn dieses Geschäft natürlich jetzt dermaßen einbricht und ich sehe im Moment überhaupt keine Indizien dafür, dass dieses Geschäft auch wieder signifikant zurückkommt. Wir haben das immer gefragt in Bilanz-PKs und Hintergründen. Sehen Sie da Zeichen für eine Wende? Nee, sieht keiner. Also bis zum Sommer müssen wir erstmal und dann gucken wir mal, was passiert. Die Zinsen steigen sogar weiter in letzter Zeit. Die Preisrückgänge sind trotzdem relativ überschaubar. Ich glaube, das wird ein Thema sein, so unangenehm das klingt, wo halt auch dann demnächst mal wirklich unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen, wie man Kapazitäten umbaut. Ich glaube, ob das jemand gefeuert wird oder nicht, keine Ahnung, aber dass man sagt, jemand, der in der Baufi tätig ist. Vielleicht kann der andere Backoffice oder Frontoffice, andere Betätigungsfelder innerhalb von Banken übernehmen, die wachstumsstärker sind, als drauf zu hoffen, dass irgendwann das Geschäft wiederkommt, wie es mal früher der Fall war. Ich glaube, ich gesagt, da waren wir in einer absoluten Ausnahmesituation über viele Jahre. Klar wird das auch irgendwann wieder anziehen. Klar werden auch wieder Leute finanzieren. Ist aber ein Thema, wo ich jetzt die nächsten Wochen mal genau hinschaue, was da auch nachrichtlich passiert.
Und bei den Plattformanbietern, die haben wir schon abgebaut?
Da gab es schon die ersten Entlassungen. Hypoport, Interhyp, genau. Ist immer nicht spekulieren, wer, was, wo, wie viel, sonst was. Ich glaube einfach, das sind Rückgänge, die können nicht ohne Folgen bleiben. Ich glaube, für die Bankbilanzen geht's noch, weil das schwitzt sich ja nur sehr langsam aus, die Altkredite, die Bestände gehen ja gar nicht so stark zurück und vor allen Dingen verdient im Moment sich doll und dusselig im klassischen Brot- und Butterzins-Einlagengeschäft. Aber in dem Markt wird sich was tun. Mensch, jetzt habe ich hier den Dr. Doom in Sachen Baufi gemacht. Man soll doch immer mit was Positivem aufhören und aussteigen. Bernd, hast du noch irgendetwas Positives in Sachen Ausblick für mich, was wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Ja, habe ich. Man soll nicht vergessen, dass die Zinswende halt die Boote auf breiter Front hebt. Es regnet halt Zinsergebnis für die Banken und das hat sich jetzt vielleicht noch nicht so ganz niedergeschlagen, weil man die Abschreibung im Wertpapierportfolio hat, aber das sind ja dann auch großenteils die Zuschreibungen von morgen. Also wenn die Papiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden und man die nicht vorher verkaufen muss, weil man Einlagenabfluss hat oder es einen Ausfall gibt, dann werden diese Abschreibungen auch wieder sukzessive reinkommen. Und wenn dann noch die vermehrten Ergebnisse infolge der Zinswende kommen, sehen die Perspektiven so schlecht auch nicht aus.
Das heißt, es wird so laufen, dass es jetzt so massiv reinregnet. Heißt, es hat alles nichts zu bedeuten. Das ist ja eigentlich nur ein kurzfristiger Bilanzeffekt. Und in den nächsten Jahren, wenn es das Bewertungsergebnis treibt, wird es natürlich sauer verdientes Geld sein. Ja.
Das ist die Darstellung der Sparkassen und Genossen. Und die hat ja auch was für sich. Wie gesagt, wenn es keine Kreditausfälle gibt oder wenn man solche Papiere nicht vorzeitig liquidieren muss, weil Einlagen abfließen von Kunden, die woanders bessere Zinsen bekommen. Ja.
Haben wir es doch noch einen positiven Schluss hinbekommen. Prima.
Zum Glück.
Dank dir, Bernd.
Gerne.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.